Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Max Giesinger, definitiv einer der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Musiker. Seine Hits 80 Millionen und Wenn sie tanzt, kennt wahrscheinlich jeder. Und Martin und ich haben deswegen auch überlegt, ob wir in diesem Intro euch diese Songs vorsingen. Aber wir haben es dann doch sein gelassen.
Max, das haben wir dir zuliebe sein gelassen, weil musikalisch stehen wir ein bisschen hinten an. Max verrät, warum sein großer Hit 80 Millionen fast 40 Millionen geheißen hätte. Max redet aber auch sehr impulsiv, genauso wie ich, darüber, dass die Fähigkeiten beim Paddle, beim Tennis und beim Beachvolleyball sehr gerne sehr ehrlich eingeschätzt werden, damit es nicht zu Schandtaten auf dem Platz kommt.
Wir hatten ein sehr abwechslungsreiches Gespräch. Es ging um Heliotrope, Opel Corsa, es ging um Schachspielen auf dem Klo und es ging aber auch darum, ernsthaft, wie man mit Erfolg umgeht, wie Max es geschafft hat, auch mit Rückschlägen umzugehen, weil sein Weg war auch nicht immer nur leicht. Und freut euch auf die Folge. Es hat uns auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich bin sehr sicher, dass ihr diesen Spaß ähnlich haben werdet. Apropos Spaß, uns würde es natürlich großen Spaß machen, wenn ihr uns auf Spotify und Co. folgt, wenn ihr kommentiert und gerade wenn ihr uns bei Spotify folgt. Das macht ihr, wenn ihr die Glocke aktiviert und drückt. Und ja, Max Giesingers Glocke, wie könnte die klingen, Martin?
Boah, das ist echt schwer. Ich hätte Max dazu befragen sollen, eine typische Max Giesinger Glocke.
Kannst du nicht eine Glocke machen mit der Melodie von Wenn sie tanzt?
Ich kann.
Boah. Und wenn sie tanzt. Da, da, da. Los, weiter. Du bist mehrere Glocken.
Das ist schwer. Max, du bist die größte Glocke hier bei uns im Podcast-Trio. In diesem Sinne mache ich es kurz. Ich mache eine Max Giesinger Glocke, die sich gewaschen hat, die bei dir folgendermaßen klingt. Bong!
Viel Spaß mit der Folge. Tschüss.
Freunde, da sind wir wieder. Eine neue Folge. Wie immer an meiner Seite, Arndt Ziegler. Moin Arndt.
Moin Martin, ich grüße dich und freue mich sehr auf die heutige Folge.
Das ist gut so, denn wir haben heute zu Gast Max Giesinger. Moin Max.
Moin Leute, schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Max, wir starten mal mit einer Runde erste Male. Und nein, erste Male ist der ein oder andere Gast dann immer so, oh, echt jetzt, geht's direkt so los? Hat natürlich nichts mit dem ersten Mal zu tun, aber wir haben uns heute überlegt, das machen wir tatsächlich zum ersten Mal, dass wir, also gerade bei jemandem wie dir, der ja in Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr bekannt ist, hat man immer so das Gefühl, ach, den kenne ich ja irgendwie, den kennt man. Da habe ich schon so viel von gehört, dessen Nase habe ich schon so oft im Fernsehen gesehen. Den kenne ich. Wir glauben aber, dass wir anhand von so ein paar ersten Malen, die wir gleich so im Schnellfeuer mit dir durchgehen, dich vielleicht auf eine Art kennenlernen und bei uns auch. Weil wenn wir was Witziges dazu beizusteuern haben, werden wir das auch tun. Dich ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen bitte nicht so lange überlegen, wenn ich dich jetzt frage, was war denn eigentlich? Bist du bereit eigentlich? Ja, ne? Dein erster Kinofilm?
König der Löwen, 1994.
Das ist fast zu schön, ne? Das ist so eine angebe Antwort eigentlich. Und alle sagen wirklich? Dann, wenn man die irgendwo auf einer Party sagt, dann, oh, ist das süß.
Ich fand's auch, ich war ein Riesenfan. Auch meine erste CD war dann auch der Soundtrack dazu. Also ich war ein richtiger Fan, so wie viele Kids auch. Muss natürlich wahnsinnig weinen, als Mufasa dann damals starb. Mich sehr mitgenommen.
Das heißt, du warst auch schon in Hamburg im Musical, natürlich.
Natürlich. Großer Fan. Martin, ja, es war ein guter erster Film.
Martin, deiner?
Ja, ich weiß jetzt, ich habe nicht so was Schönes wie Max parat. Bei mir war es ein Fall für die Borger. Das waren irgendwie so kleine Mainzelmännchen, die so nur nachts wach waren und dann die Küche leer geräumt haben. Und weil man das damals schon sehr politisch korrekt dann die Borger genannt hat, haben die das natürlich dann auch wieder in der nächsten Nacht zurückgebracht. Völlig random eigentlich, aber es ist leider meine Antwort.
Das finde ich gut.
Und es war gekoppelt an mein erstes Date sogar. Also es war dann so, auf die stehe ich. Lisa, schöne Grüße, ist jetzt heute nicht mehr Lisa, aber wir gehen ins Kino. Ich habe nichts Besseres gefunden als ein Fall für die Borger. Es hat auch nicht geklappt.
Hat dann nicht geklappt. Also nee. Wir machen jetzt nicht immer unsere Sachen, aber da bei meinem ersten Film, auf den bin ich stolz, muss ich sagen. Das war nämlich Die Einsteiger mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ich bin ein bisschen älter als ihr. Und ich finde, wenn man als seinen ersten Kinofilm einen Film mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger nennen kann, Mama, vielen Dank. Habt mal viel richtig gemacht, auf jeden Fall.
Ja, muss man eigentlich schon sehr. 82, oder? Wann war das?
Nee, ich würde sagen, das war ein bisschen später. Also, wenn das 82 war, also ich bin Jahrgang 79, dann wäre ich sehr jung gewesen.
Ah, ja. Okay.
Ich tippe mal eher so auf 85 oder so. Irgendwie so den Dreh. Genau.
Aber bei den beiden habe ich eigentlich nur die Supernasen so im Kopf.
Hm. Meine Eltern waren die Superfans, wirklich. Wir hatten alle, also ja, wirklich, Piratensender, Powerplay, zwei Nasen tanken, super. Alle auf Power S, alles von vorne bis hinten immer wieder geguckt. Sensationell gut.
So. Okay, wir feuern weiter. Max, deine erste Single, die du dir gekauft hast?
Die erste Single, die ich mir selber gekauft habe oder zählt auch das, was mir meine Mutter gekauft hat?
Nehmen wir auch.
Erste Single, was war das? Ich glaube, das war von den Pet Shop Boys, Go West.
Auch schön.
Ja, da haben wir immer MTV geguckt und ich bin da total abgegangen bei dem Song. Und habe ich meine Mutter mit der CD überrascht. Und dann haben wir die immer in ihrem alten Golf Cabrio dann gehört.
Geil.
Jetzt finde ich den Song nicht mehr so geil. Also ich finde, der ist irgendwie, da habe ich andere Songs mehr in meinem Herzen aus meiner Kindheit. Aber das war's. Das war die erste Single.
Aber das war so ein, ich erinnere mich irgendwie so dunkel an das Musikvideo.
Ja. So ein bisschen heroisch irgendwie, wo
die so fahrmäßig, mit so einer riesen, so einer Treppe, die ins
genau.
Menschliche ging und so ganz große Landschaften und Soldaten, aber glaube ich auch total peasy.
Stimmt.
Es war ein krasses Musikvideo. Und ich glaube, das war in der gleichen Zeit, wie auch hier Meat Love, I Would Do Anything for Love rausgebracht hat. Das war
das so
der
gleiche Vater Hype.
Fand ich auch sehr geil.
Aber das war natürlich auch ein sensationelles Video, ne? Muss man sagen. Das,
ja,
da wurden richtig Geschichten erzählt, ne? Ja, das stimmt.
War geil.
Aber sag mal, welches war denn dann das Lied aus deiner Kindheit, was dich bis heute noch am meisten berührt, wo du es gerade sagst?
Eigentlich Killing Me Softly von Fugees. Das haben wir auch immer gehört. Also, wir sind irgendwann aus dem Badnerländler, also wir sind im Badnerländler geblieben, aber irgendwie so 20 Kilometer weiter weggezogen und haben da immer meine Oma besucht und da ist mir immer so eine wunderschöne Waldstrecke gefahren. Meine Mutter hat da, wie gesagt, diesen geilen Cabrio und dann sind wir immer mit offenem Verdeck da entlang geballert und haben halt immer diesen Fuji-Song gehört und ich da schon mitgesungen wie ein Großer. Und das ist für mich wirklich mit einer der schönsten Kindheitserinnerungen. Also das Lied höre ich auch, ja. Immer wenn ich mal im Auto unterwegs bin, kommt und längere Fahrt ab, kommt er auf jeden Fall irgendwann auf die Agenda.
Cool. Wo du sagst Auto, was war denn dein erstes Auto?
Mein erstes eigenes Auto war ein...
Das sagt ja viel über den Charakter eines Menschen aus, ne?
Wie wichtig das ist, ne?
Ja, ich bin sehr gespannt.
Das war ein Fiat Grande Punto, den mir mein Opa gekauft hat. Ich musste, glaube ich, selber 1.000 Euro anzahlen. Er hat den Rest übernommen. Das hat, glaube ich, 5.500 Euro gekostet oder 6.500. Das war damals echt...
Das war viel Geld, ne?
War echt großzügig, dass er mir das gekauft hat.
Ja.
Und das bin ich dann auch sehr, sehr lange gefahren. Ich glaube, bis 28. Und das hat dann mein Bruder geschenkt bekommen von mir. Aber da war auch wirklich alles am Arsch. Also Fenster konntest du nicht mehr hochmachen. Vorne war dieser, wo man, wie heißt das, Handschuhfach, das war die ganze Zeit offen. Also es hing immer die ganze Zeit so auf den Knien, wenn man da mitfuhr. Alles hat gewackelt. Aber irgendwie gute Erinnerung. Man ist auch immer, man konnte auch kein anderes Auto überholen, weil man einfach das langsamste war. Ich glaube, der hatte 75 PS oder so oder 72. Ja, aber ich mochte das Auto. Ich fand, es sah cool aus.
Witzig. Martin? Bei dir?
Tatsächlich Opel Corsa.
Ja, ich auch. Ich hätte auch als erstes.
Auch bei dir?
Ja, ja, ich hätte auch als erstes das Corsa. Ich komme ja aus dem Ruhrpott. Dementsprechend hatte der Opel Corsa natürlich, war der tiefer gelegt, hatte breite Reifen und ein Doppelrohr. Ging nicht anders. Das fuhr man so im Ruhrgebiet. Aber sonst, ich glaube, der hatte 45 PS. Also, alles war fake. Komplett, das war komplett fake. Eine ganz schlimme Farbe. Das ist ganz witzig, weil der war lila. De facto war der lila. Ganz hässlich. Weil ich aber es total uncool fand, ein lila Auto zu fahren, habe ich mal geguckt, was so in der, was die offizielle Farbe war. Also die hatten ja so geile Bezeichnungen. Und die Farbe von dem Auto war heliotroph. Und dann habe ich immer gesagt, dass mein Auto natürlich nicht lila ist, sondern heliotroph. Klingt auch nicht viel geiler, aber es war nicht schlecht. So.
Heliotroph. Was ist deine Lieblingsfarbe? Heliotroph.
Ja, und sofort hat mein Gesprächsthema.
Aber Corsa wäre bei mir auf der 2 gewesen. Also direkt nach dem Grand de Punto wäre für mich auch ein Corsa gekommen. Das wäre irgendwie auch ein total cooles Auto für mich gewesen.
Kann ich Hättet ihr da schon irgendwie so gedacht, boah, ich hätte gern das und das Auto, wenn ihr euch das hättet frei wählen können?
Also mir war das eigentlich immer ziemlich scheißegal, mit welchem Auto ich unterwegs war.
Aber Cabrio war schon geiler.
Cabrio, also dann später, als dann irgendwie auch ein bisschen was an Moneten reinkam, dachte ich mir, ja gut, irgendwas muss man sich ja jetzt kaufen. Und so ein Cabrio wäre für mich die pure Nostalgie. Das wäre so das Erste, was ich gedacht hatte, zusammen mit einem guten Bett. Aber für mich hat das lange Zeit eigentlich gar keine Rolle gespielt und tut's eigentlich auch immer noch nicht so richtig, wenn ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich bin. Ist mir eigentlich relativ scheißegal. Hauptsache, das ist halbwegs sicher und ich komme von A nach B. Also am liebsten fahre ich hier in Hamburg mit diesen Emmy-Rollern rum, diesen orangenen Standard. Das finde ich total geil, da bin ich wirklich instant gute Laune. Und bin eigentlich mit so Sharing-Modellen die ganze Zeit unterwegs, weil, ja, das ist so mein Vibe.
Ich weiß noch, ich habe Martin kennengelernt, als Martin sich bei, damals noch bei Men's Health, als Praktikant beworben hat, tatsächlich. Und ich, wo ja quasi ich das Bewerbungsgespräch mit dir geführt habe, und Martin ist vorgefahren mit einem, was war das, ein 5er oder ein 3er BMW Cabrio. Ehemaliger Fußballprofi, wahrscheinlich da ein bisschen Geld gemacht, und du kamst einfach mit so einer unfassbaren Protzkarre davor gefahren.
Ja, man kann ja nicht immer so reflektiert sein, wie man es heute ist. Also man muss ja auch mal irgendwie freidrehen. Fahre ich heute nicht mehr, kann ich alle beruhigen.
Aber was war das, ein 3er oder ein 5er?
Ja, das weißt du ja besser als ich. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, nee. Ich will noch mal darauf hinaus, dass, was Max eben gesagt hat, Killing Me Softly. Das war so ein typisches Lied, was ich als Kind überhaupt nicht so verstanden habe. Das war so, mein Vater fährt Auto, hört das Lied und ich dachte, wann sind wir endlich da? So, ne? Ich komme jetzt in das Alter, dass ich all diese, sagen wir mal, Musik aus den 60er, 70er, 80ern hier zu Hause so laut höre und immer denke, warum habe ich das früher denn nicht kapiert oder nicht verstanden oder warum fand ich das so scheiße? Kann man das, ich habe letztens gehört, alle 7 Jahre bekommt man einen neuen Geschmack, sowohl was Lebensmittel angeht, als auch was so Musik und sowas angeht. Warum habe ich das als Kind nicht kapiert, weil ich das vielleicht Englisch nicht verstanden habe, worum es da geht? Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Hattet ihr das auch, dass ihr früher im Auto so Lieder hattet, wo man dachte so, boah, Alter, wäre gut, wenn wir jetzt ankommen.
Gib die Frage an den Musiker weiter.
Also bei mir ist es so, dass ich all die Musik, die meine Eltern gehört haben, total geil fand und die auch immer noch geil finde. Also genau das Gegenteil ist quasi der Fall. Ich hatte nie das Gefühl, dass die irgendwas hören, was ich doof finde. Ich fand das alles mega. Und wenn mein Vater dann die Best of Dieter Thomas Kuhn angemacht hat mit 60er und 70er Schlagern, fand ich das genauso geil, wie meine Mutter Killing Me Softly angemacht hat. Also ich war einfach dankbar für jegliche Art von Musik und hatte damals irgendwie auch schon das Gefühl, dass das mit mir irgendwie total resoniert und ich da wahnsinnig glücklich bin. Aber also ich kann das gar nicht. Hast du selber schon was anderes gehört irgendwie? Also bist du?
Nee, vielleicht hatte ich auch noch gar keinen Musikzugang sozusagen, dass man lieber aus dem Fenster gucken wollte und Stille und dann auch so dieses, was ihr gerade gesagt habt, Meatloaf oder so. Das war dann, mein Vater fand das voll geil. Mein Vater war auch ein riesen Roland Kaiser Fan. So, das habe ich immer überhaupt nicht kapiert. Und dann, wenn man irgendwie so zum Fußball gefahren ist und bei anderen Vätern eingestiegen ist oder anderen Müttern, hat man sich mal gefragt, boah, ich fahre heute bei Christian mit, geil, weil die Mutter macht immer geile Musik. Und das wusste ich noch, das war ein Argument, um sich auszusuchen, bei wem man mitfährt. Aber krass.
Vielleicht war dein Geschmack einfach nicht konkurrent mit deiner Eltern, kann ja sein. Ja,
exakt. Exakt.
Ist da irgendwas genetisch, das die eine Geschmacksgenom hat sich dann bei dir anders gedreht. Dafür steht ihr auf die gleichen Speisen oder so. Wer weiß das schon? Habt die gleiche Lieblingsfarbe.
Ja. Max, das erste Konzert. Zwei Sachen haben wir noch. Was war das erste Konzert, auf dem du warst?
Das erste Konzert war auf, war ich bei einer Queen Tribute Band. Ich war ein wahnsinniger Queen-Fan, mhm, und lag meiner Mutter da immer mit den Ohren, dass ich irgendwie jedes Album haben wollte von denen. Also ich habe wirklich nichts anderes gehört wie Queen. Ging auch allen damit tierisch auf die Nerven, alle damit zugelabert und immer die Songs vorgetrellert. Und dann hing da irgendwann mal in Karlsruhe über so Plakate aus. Queen Tribute Band spielt irgendwo in der Pfalz, in Landau. Und dann habe ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen und dann sind wir dahin. Und dann haben die halt so Queen nachgemacht. Ne? Der Sänger klang dann die ersten 5, 6 Songs, klang der so ein bisschen wie Freddie Mercury. Danach war der ultra heiser, also war auch nicht mehr geil. Für mich war das absolut großartig, da überhaupt auch so eine Band zu sehen, weil das war schon in mir drin auch schon so ein Wunsch, dass das vielleicht gut zu mir passen könnte, so das Musikerleben. Und ich war da einfach total ergriffen und happy. Ja, da war meine Mutter schon am Start und hat da immer geguckt, dass ich da zumindest musikalisch voll auf meine Kosten komme.
Und der erste, ich nenne es jetzt mal echte Künstler, also quasi keine Tribute-Band, sondern wirklich...
Der allererste waren wahrscheinlich die Hooters. Kennt ihr die? Mhm. Johnny B. Johnny B. Das haben wir auch mal im Auto gehört, in diesem alten Golf.
Hätte ich deutlich früher jetzt verortet, war das?
Nee, die waren auch schon, da waren die schon irgendwie auch schon 50, Mitte 50.
Da waren die schon richtig, okay, verstehe.
Lang über den Peak drüber. Ja. Vielleicht waren die auch schon 60, als wir das Konzert dann gesehen hatten, aber war auch ganz geil. Die haben irgendwo in Karlsruhe gespielt und ja, wieder pure Kindheitserinnerung. Fand ich auch tierisch. Ja, die Hooters, ey. Damit bin ich aufgewachsen. Hör ich immer noch manchmal. Also ja, alle 2 Monate mache ich die auch wieder an. Also meine Mutter hat da echt ganze Arbeit geleistet.
Also der Song ist auch richtig cool. Ich kenne jetzt nur den wahrscheinlich. So, aber ja, den, wenn du den sagst, den, das ist schon ein richtig gutes Lied. Also das ist schon cool.
Ja, die haben auch 500 Miles, ist auch geil. Da kommt so ein tierisches Gitarren-Solo am Ende. Und auch nur so andere, also es ist schon so leicht Bruce Springsteen Country-mäßig, aber man hat einfach Bock auf so einen Roadtrip, am liebsten jetzt nach Portugal fahren, gute Laune. Und ja, die richtigen Gigs von bekannten Bands kamen dann tatsächlich alle so ein bisschen später mit 16, 17. So, da war ich bei Juli, Silbermond, Sunrise Avenue, weil die haben ja bei uns in Karlsruhe gespielt auf so einem umsonst Open Air und dann sind wir da immer hingepilgert. Eigentlich war es auch egal, wer da gespielt hat. Man wollte da einfach sein, hat sich die Bands da angeguckt und eigentlich wollte ich nur selber da oben stehen. Ich habe eigentlich die Tage gezählt, bis ich endlich mal ohne Anfrage bekomme, um bei dieser riesen Bühne da oben zu stehen. Ich wollte eigentlich gar nicht im Publikum, fand ich es immer scheiße. Ich wollte immer da oben sein. Irgendwann werde ich es schaffen.
Aber ich finde das Thema Konzerte, ich meine, das kannst du jetzt natürlich viel, viel besser beurteilen als wir. Das hat schon einen extremen Einfluss auf, also wenn man generell musikbegeistert ist, da passiert ja so viel auf Konzerten und die Erinnerung daran, an erste Konzerte von einem selbst. Und ich überlege gerade so, wenn du sagst ja auch viel, dass deine Mutter dich da sehr beeinflusst hat, sei es auf Autofahrten gewesen und generell fandst du die Musik von deinen Eltern cool. Wenn ich mir jetzt überlege, so, dass ich gehe jetzt in 2 Wochen mit meinen beiden Jungs und meiner Frau zu Linkin Park. Das wird so das erste große Konzert von meinen Kids. Und wenn die dann später mal irgendwann in so einer Runde sind und werden gefragt, was war denn dein erstes Konzert? Und die können Linkin Park sagen, ist das schon ganz geil eigentlich. Das ist schon cool. Also man, die waren natürlich auf so ganz vielen Kinderkonzerten schon irgendwie. Aber das ist so das erste richtige Konzert und da freue ich mich auch schon drauf. Bin ich mal gespannt, wie das... Ich hoffe nicht, dass es nach hinten losgeht irgendwie, aber...
Das ist ein super Gig. Also wir waren da auch vor einem Jahr, haben wir uns auch Linkin Park in Hamburg reingezogen und das ist schon echt tierisch. Diese neue Sängerin super, ne? Macht das auch wirklich gut. Songs sind geil, die spielen auch die ganzen Banger von früher. Aber ist auch krass, ne? Als Daddy, du hast jetzt wirklich die Macht, diese ganzen Erinnerungen zu schaffen, wo man ja dann als Erwachsener später die ganze Zeit immer noch irgendwie krass gute Vibes und rausziehen kann. Kannst du echt mitgestalten.
Und jetzt. Das ist so, die Jungs, die hören, die sind da, die hören jetzt einfach die Musik. Also der Große ist jetzt 11, der fängt jetzt an, die Musik auch zu hören, die seine Kumpels oder die Mädels und die Jungs aus seiner Klasse hören, aber generell ist der noch komplett, findet der das gut, was wir hören. Ja. Was meine Frau und ich hören. So. Und deswegen, als wir denen diese Karten geschenkt haben, und ich dachte schon echt, also ehrlich gesagt dachte ich, es wäre ein Geschenk für mich, aber die gehen Die gehen total ab und ich glaube, das wird sensationell gut.
Geil, ey.
Das wird gut. So, einen haben wir noch.
Max, du hast es gerade fast so ein bisschen selbst schon angeschnitten. Roadtrip nach Portugal fahren. Mhm. Könntest du ja bald tatsächlich in die Tat umsetzen. Denn das erste Mal bezieht sich ganz aktuell bei dir dein erstes Sabbatical. Du hast es letztens bei Robin Gosens im Podcast gesagt. Du planst erstmalig eine Auszeit. Hol uns mal ab, dein erstes Mal Sabbatical. Was hast du vor? Warum?
Große Fragen, ey, auf die ich gar nicht so eine konkrete Antwort weiß. Weil sich interessanterweise auch alles gerade extrem gut anfühlt, was ich so musikalisch mache. Und ich freue mich wahnsinnig auf alle Shows und Konzerte. Es sind wirklich noch einige, die auch anstehen. Weil seit das so was Limitiertes hat, also ich weiß, in den letzten 40 Konzerten und dann gibt's eine Pause, ist alles gerade so, oh krass, ich muss jetzt so heftig genießen. Wer weiß, wie lange mache ich Pause? Ist nur ein Jahr oder bleibe ich wirklich irgendwo in Portugal hängen und werde Surflehrer und bin anderthalb Jahre weg? Also gerade ist so, ich habe so viel Energie gerade, dass ich gerade so eher im Vibe bin, ich könnte es gerade wirklich eine neue Platte machen so und überhaupt keine Pause. Aber ich wusste auch schon, dass das so sein wird. Deswegen habe ich das auf Instagram überall auch schon rausgehauen, dass ich eigentlich nicht mehr rauskomme, sondern mir diese Pause jetzt einfach auch gönnen möchte und durchziehen möchte. Weil ich bin ja jetzt gerade ungebunden, habe noch keine Family, habe eigentlich schon seit 4-5 Jahren immer gedacht, boah, nochmal vor 40 so eine Weltreise, keine Termine, leicht einsitzen. Es ist nichts im Kalender, wo du weißt, boah, in 2 Wochen hier wieder so eine Fernsehshow, wo wieder ein paar Millionen Leute zugucken. Einfach mal so richtig die Systeme runterfahren und nach diesem geilen Abenteuer der letzten 11 Jahre, wo ich wahnsinnig viel erlebt habe, eigentlich viel mehr, als ich mir je hätte erträumen können, ja, da einmal so rauszusteppen, so eine Beobachterperspektive einzunehmen, mich von dieser künstlerischen Figur mal für eine Zeit zu trennen und zu merken, was brauchen jetzt eigentlich so der private Max? Was ist da so ein bisschen unter die Räder gekommen die letzten Jahre? Ne? Also einfach mal mehr Zeit für Family, Freunde, Beziehungen. Und ich freue mich auf das Abenteuer, weil es einfach was komplett anderes ist, ne? Also wenn du es 11 Jahre halt so als Musiker durchziehst, dann wiederholt sich ja irgendwie auch immer alles, ne? Schreibst eine Platte, dann machst du Promo, dann geht's auf Tour, dann spielst du im Festivalsommer, dann kommt die neue Platte. Genau, da jetzt mal wieder so was anderes zu erleben, finde ich ganz, ganz aufregend. Und vor allem auch mal so ein paar neue Geschichten wieder an den Start zu bekommen, weil wenn du ja das Ganze ja nur auf Tour bist, über was willst du dann halt singen, so, ja, geil. Leben läuft, da stehen immer ein paar tausend Leute vor der Bühne. Ja, geil mit meinen Friends unterwegs zu sein, aber die Geschichten entstehen ja auch aus einer Art von, aus einer Ruhe raus oder aus einer Beobachtung, und da würde ich mir gerne mal ein bisschen Zeit für nehmen.
Glaubst du, dass sich dein Sabbatical dann auch auf deine Musik auswirkt?
Also ich will jetzt schon gar nicht so in das Sabbatical gehen, dass ich da so eine Erwartung dran knüpfe, dass meine Musik geiler wird. Dann wird man dieser Auszeit schon wieder so was unterstellen, ich muss es jetzt nutzen, um danach da der Riesenstadionkünstler zu werden, und dann mache ich noch viel krassere Musik. Also ich merke schon, wie ich die Gedanken auch habe, aber eigentlich genau die will ich mal loslassen. Ne? Also weil bisher hat sich halt alles auch immer um diesen Zirkus gedreht. Okay, wenn ich jetzt das mache, dann könnte ich ja dann den Song und das und das und das, da einfach mal rauszukommen und auch gar keine weiterführenden Gedanken zu haben. Wenn ich dann das Gefühl habe, ja geil, jetzt will ich wieder Musik machen, dann komme ich zurück und dann geht's los und man schreibt dann Songs. Also ich tippe sicherlich, dass das irgendwas mit meiner Selbstreflexion tun wird, hoffentlich im Guten so. Ne? Nicht, dass man am halben Jahr merkt, boah scheiße, das war jetzt auch ein bisschen zu viel Zeit. Selbst dann kann man ja immer noch sagen, ja Leute, habt gemerkt, ein halbes Jahr hat mir jetzt gereicht, es geht wieder weiter so, also du bist ja auch nicht geköpft. Aber ich glaube, dass das eine gute Sache sein wird, ja. Vor allem, wenn man zurückkommt, wir waren jetzt halt immer präsent, dass es auch mal was Besonderes ist, wieder ein Konzert zu spielen. Ah ja, der ist nicht immer dauerverfügbar. Aber ich finde es vor allem sehr spannend, weil es ist alles möglich in diesem Jahr.
Also was ich spannend finde, ist das Vorweggestellte, was du sagst, dass das jetzt so viel Kraft und Positivität freisetzt. Das hast du ja leider wahrscheinlich nicht immer so bewusst in der Hand, weil du Zwängen unterliegst, genau wie du gesagt hast, in diesem Karussell halt mitzufahren. Und dass du aber jetzt die Entscheidung triffst und sagst, Leute, ich bin jetzt wirklich raus. Und diese Aussicht zu haben, endlich mal rauszukommen, dass er so viel Positivität freisetzt, das finde ich schon geil. Da kann man sich was von abschneiden, wenn man das dann halt eben sich so vorsetzen kann. Das, was du aber auch ansprichst, dieses ja geliebte menschliche Gedankenkarussell, dann auf der anderen Seite so gut abstellen zu können, dass das jetzt im Vorfeld nämlich nicht schon so ist, dass man denkt, okay, fuck, wenn ich jetzt das und das mache, vielleicht gibt mir das die Chance, auch am Strand von Portugal mit der Gitarre, ah, da haue ich den Bänger raus, das weiß ich schon. Also wirklich da so bei sich zu bleiben, das ist auch eine schöne Aufgabe, die man sich
das da... Das wird die größte Aufgabe sein, ne? Also, weil man hat ja auch eine schöne Beschäftigung die ganze Zeit und auch eine wunderschöne Ablenkung von einem eigenen Gedankenkarussell. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn man mal so 3-4 Tage auch Zeit hat, dann geht natürlich auch schnell der ganze Zirkus los. Am Wochenende haben wir einen Gig gespielt, irgendwo im Osten, ausverkaufte Show. Ich stehe da oben, die Leute empfangen mich gefühlt mit Standing Ovations und das Konzert war so geil, dass ich mir dachte, Alter, das ist wirklich, ich bin genau am richtigen Ort. Was ich mache, es ist genau mein Job, mein Traum. Wie kann ich eine Pause? Das geht doch gar nicht. Und natürlich dann auch so ein Ding, boah, wenn ich ein Jahr weg bin, will das noch jemand hören? Bin ich
das
dann weg?
Das geht ja fast einher damit. Ja, das
dieser schnelllebigen Zeit. Ja. Mhm. Und ich glaube aber im Endeffekt, dass es, wenn ich da gar nicht so viel drüber erzählt hätte, dass die meisten Leute das gar nicht bekommen hätten, dass es weg gewesen wäre. Weil es ist so viel los, die Welt ist so verrückt. Ja. Was, Max Giesinger, hey, der lief ja eh die ganze Zeit am Radio weiter. Ach so, du hast keine Shows geschaut. Ach krass, ja, wo hast du gar nicht mitbekommen. Ich glaube, er macht sich da viel zu viel Kopf. Und wenn ich jetzt irgendwie nicht 10 Jahre weg bin, ist das, glaube ich, gar kein Stress. Und wenn ich Bock habe, dann Musik zu machen, ey, dann mache ich irgendwie ein paar Songwriting-Termine aus. Ich kann es ja genauso machen. Also ich mache das, auf was ich Bock habe. So, das ist mein Plan.
Ich meine, du hast ja auch in einem Podcast, in einem sehr schönen Podcast mit Robin Gosens gesagt, dass du, und das merkt man jetzt sofort, dass du halt jemand bist, der schon gerne mal grübelt und der schon gerne mal das Gedankenkarussell anschmeißt. Und ich kann dir jetzt als der Ältere in der Runde ja echt nur raten, also ich hoffe, dass du es schaffst, abzuschalten. Und mir geht's immer so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn man was Neues hat, wenn man positiv abgelenkt wird. Neue Umgebung, neue Menschen, neue Gerüche, neue Sounds. Also mir gelingt es immer sehr, sehr gut, relativ schnell das Alte abzuhaken und die, was du gerade gesagt hast, was ich schön finde, die Beobachterrolle reinzunehmen. Ich bin mir fast sicher, ohne dich zu kennen, dass dir das auch gelingen wird. So gar nicht so viel vorher planen, ne, oder? Und dann los und dann wird das funktionieren. Ich bin mir ganz sicher.
Ja. Das gehe ich mit, aber du musst ja trotzdem Tag für Tag immer wieder das Bewusstsein dafür hochholen. Also,
welches?
Das Bewusstsein für dieses Schöne, dass das genau richtig ist. Also du findest in jedem Schönen, findest du das Schlechte, wenn du es konstruiert haben
willst. Ja, das kommt darauf an, wie man dann in die Sache rangeht. Ne? Also, wenn ich ja das Schöne rausholen muss und mir das Schöne bewusst machen muss, dann würde ich sagen, ist ja generell schon was. Also im Argen liegen ist das Falsche. Aber dann wäre für mich die Herangehensweise ja nicht positiv. Also wenn ich gehe generell negativ durchs Leben und muss mir das Schöne vor Augen führen. Es wäre ja schöner, wenn man sagen könnte, hey, ich gehe mit dem Blick für Schöne durch die Welt. Ey, mache ich auch nicht, gelingt mir auch nicht. Aber das ist so in meiner Idealvorstellung. Und das Negative poppt auf und das schiebe ich dann weg. Und auf Reisen habe ich das Gefühl, gelingt das fast automatisch. Schneller. Mhm.
Ich glaube, dass ich wahrscheinlich so 2-3 Wochen einen kleinen Durchhänger haben werde. Also ich stelle mich schon ein bisschen drauf ein. Ne? Ich werde ja auch Instagram und so alles vom Handy entfernen. Und was natürlich fehlen wird, ist diese klasse Bestätigung von Applaus, die Gigs, die Likes auf Instagram. Da wirst du wahrscheinlich erstmal einen emotional Kater haben, tippe ich, wenn das weg ist. Außer man schafft es direkt, das irgendwie aufzufangen. Keine Ahnung, direkt mit Sport. Ich liebe ja auch Sport jeglicher Art. Keine Ahnung. Offzeit startet, ich buche mir direkt ein Volleyballcamp, 2 Wochen, jeden Tag 6 Stunden am Strand Volleyball ballern. Das sind Leute, das ist eine ganz andere Bubble. Da kann ich mich so verlieren. Da habe ich wirklich die beste Zeit. Natürlich werde ich da auch eine Gitarre dabei haben, immer mal wieder Mucke machen. Und wenn da Leute mal ein paar Songs hören wollen, sage ich, ja, gut, natürlich spiele ich für euch. Kann man sich ja immer wiederholen. Ne? Ich gehe jetzt nicht in die Pause rein und sage, ich mache jetzt ein Jahr keine Musik. Ich werde einfach jetzt nicht auf einer Bühne stehen. Aber wenn ich das mal kurz brauche, keine Ahnung, es gibt Open Stages, meine besten Freunde sind immer auf Tour. Wahrscheinlich kann man da auch mal hochbringen, wenn man irgendwie Bock hat. Also das kann man sich alles holen. Aber eigentlich war auch mein Learning, das habe ich auch in der Corona-Zeit gelernt, wo ich dann auch zeitlang in Portugal war, so 2 Monate. Ich hatte da eine unfassbar geile Zeit. Ich war offline auf dem Handy, ich habe da coole Leute kennengelernt, habe einfach viel Sport gemacht. Nach einer Zeit kommst du auch da voll runter. Das reicht dir dann, wenn du einmal am Tag da in den Wald reinläufst, gehst du surfen, quatschst noch ein bisschen. Ich habe mir jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich ja zu Hause da irgendwie so ein Dude bin, den alle kennen. Das war so nach 3-4 Wochen war das immer mehr aus dem System raus. Und ich glaube, dass es eher auch entspannt sein wird und ich kann mich gut beschäftigen. Ich werde es nicht hier wochenlang auf der Couch rumliegen und irgendwie an die Wand starren und zocken so. Also ich habe eher zu viel Energie, da muss ich gucken, wohin damit. Aber ja, erstmal ist alles möglich. Das finde ich gut.
Du hast vorhin gesagt, dass der private Max zu kurz gekommen ist, ne? Also Freunde, Familie. Ist das der Hauptgrund für das Sabbatical? Also quasi den privaten Max ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und die Kunstfigur mal auf die Ersatzbank zu stellen?
Kann ich jetzt eigentlich auch nicht so sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die letzten 2-3 Jahre mich übelst kaputt gemacht habe vor Arbeit so und jetzt nur unterwegs war. Also es nach diesen krassen Jahren 2016, 2017, ich glaube bis 2020 war so richtig Halligalli angesagt, was auch, glaube ich, wichtig war, um der Karriere auch so ein bisschen Fundament zu geben, auch wirklich alles mitzunehmen. Wusste selber nicht, bin ich jetzt nur eine Eintagsfliege, wie lange geht das? Haben wir, also mein Management und ich, schon geguckt, dass wir aktiv Auszeiten haben und man auf sich selber, also ich habe auch manchmal Wochen, da habe ich jetzt 3 Tage auch mal nichts zu tun, hänge hier halt rum und mache geiles Zeug, ne? Aber trotzdem ist es ja nicht so, wie irgendwo angestellt zu sein, sondern ich habe dann schon immer das Gefühl, oh, war man jetzt faul, hat man jetzt, warum, wann kommt der nächste Hit, wann ist das? Also es ist halt immer so on, was machen die anderen gerade? Ja. So ein latenter Dauer Pressure manchmal, das Abliefern, sag ich mal. Was ich jetzt aber schon besser mental hinbekommen habe, dass ich gar nicht mehr so abliefern, sondern gehe einfach hoch, hab Spaß. Man braucht gar nicht abliefern, das mache ich automatisch. Wenn ich irgendwie fein mit mir bin, dann ist es immer gut genug, was ich auf der Bühne auch gebe. Aber primär, es war jetzt vor 2 Jahren oder 3 Jahren, war eine kurze Phase, wo ich echt zu meinen Jungs gesagt habe, boah Leute, ey, ich find's echt, wir haben jetzt so viele Shows gespielt, ich langweile mich selbst von meinen eigenen Konzerten, weil es immer das Gleiche ist, ich brauche eine Auszeit. Da hätte ich jetzt sagen können, ja, ich habe das jetzt gebraucht, weil mir das irgendwie wirklich auf die Nerven ging. An dem Punkt bin ich jetzt aber gerade nicht. Es ist einfach nur so, ich habe mal Bock auf was anderes und jetzt haben wir die Pause verkündet. Ich könnte jetzt aber eigentlich genauso gut noch durchziehen.
Beste Voraussetzung.
Ich müsste die jetzt auch nicht machen. Mhm. Wir ziehen es jetzt aber mal durch, gucken, wie das ist. Und aber keiner fragt mich in 4 Monaten nochmal, nachdem wir 50 Shows gespielt haben. Ne? Also vielleicht sage ich dann so, Gott sei Dank habe ich jetzt mal kurz eine Pause. Aber es ist Gott sei Dank nicht aus so einem, ich bin kurz vor Burnout. Das finde ich auch geil, dass man es nicht deswegen macht. Sondern echt auch so einer Neugier, was passiert denn so, wenn ich jetzt mal nicht mehr Max Giesinger bin, der ich so die letzten 11 Jahre war. Was passiert dann mit mir persönlich? Kann ich da noch mal krass wachsen so innerlich, weil ich bin auch immer irgendwie interessiert, wie kann ich nochmal meine eigenen Issues, die ich irgendwie mit mir selber habe, wie kriege ich die besser auf die Kette? Da muss man auch aufpassen, dass man nicht in so eine Überoptimierung reingeht, ne, und sich irgendwie totgrübelt, das bringt irgendwie auch nichts. So. Also ich glaube, es ist so nie jemand weitergekommen, dem man die ganze Zeit, ganzen fucking Tag über sich selber nachgedacht hat, sondern dem man einfach gemacht hat. Aber ihr seht, ich habe auch nicht alle Antworten. Ich könnte jetzt genauso gut weitermachen. Ich habe gerade wahnsinnig viel Spaß und werde auch auf jeden Fall mit Tränen in den Augen dann da in diese Pause übergehen. Wir machen das aber auch gerade zu groß so. Das haben ja alle Künstler, haben ja mal in Corona-Zeit auch mal 2 Jahre ausgesetzt. Ja, nicht so, dass ich jetzt 10 Jahre im Kloster bin oder so.
Aber trotzdem, sich aus der Situation dafür zu entscheiden, in der es gut läuft, ist eine Wunschvorstellung. Also es ist genau wie du sagst, wenn du jetzt die 40, 50 Gigs da spielst und sagst, Leute, ich muss hier sofort raus, morgen bin ich erstmal weg. Das jetzt nochmal so anders genießen zu können, genau wie du sagst, jetzt am Wochenende, dass du dann da auf der Bühne stehst und denkst, leck mich am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, wie geil ist das, was ich hier gerade mache? Und das kann ich jetzt mit dem Hintergrundwissen noch 40, 50 Mal abfeuern. Ich glaube, eine bessere Ausgangssituation kann man sich Stand heute nicht wünschen. Also ich würde das gerne tauschen. Ich würde mir das gerne mal angucken, wie du jetzt die letzten 40, 50 Male vor der Pause abfeuerst. Vielleicht ist das für dich ja auch nochmal so eine kleine Stufe höher, unbewusst, die da irgendwas freisetzt. Das Gute kommt dann von ganz alleine.
Ja. Vielleicht sage ich auch nach dem letzten geglaute, das war die dümmste Idee meines Lebens.
Pause. Ich bleibe.
Ja, am Arsch. Vielleicht mit so einem Hit noch im Gepäck. Wer weiß, was dieses Jahr noch passiert. Weißt du? Pause. Aber es ist schon, ich muss sagen, es ist schon krass. Also wir kriegen jetzt auch die ganze Zeit Anfragen, ne? Für halt dann Oktober, November, Dezember. Ah, da sind auch so ein paar ganz geile Gigs dabei, wo wir denken so, boah, ey, eigentlich das nicht zu machen. Also, Alter, wie kann's? Ja. Aber haben wir jetzt abgesagt und es fühlt sich auch okay an. Und ja, ich freue mich dann drauf, keine Ahnung, wenn ich Bock habe, in Karlsruhe meiner Heimat abzuhängen, da mit meinem serbischen Tennistrainer, der irgendwie jetzt mittlerweile 74 ist, da 2 Wochen lang Bälle zu schlagen und abends meine Freunde aus dem Gymnasium wieder zu treffen, mit denen zu grillen und sagen, ja, so, ey, Max, hast du Bock, nur 5 Tage hier zu bleiben? Ich sage, ja, ich hab Bock, ich habe nichts zu tun. Ich habe einfach nichts zu tun. Ich mache, auf was ich gerade Bock habe. Finde ich geil. Finde ich sehr geil.
Du hast gerade gesagt, wenn dir nicht ein Sommerhit oder ein großer Hit in die Quere kommt, Achtung, journalistische Superüberleitung, deine aktuelle Single.
Das kann Arndt übrigens überhaupt gar nicht.
große Überleitung. Nee, aber dann, also das muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Als wir im letzten Jahr Karneval gefeiert haben, in diesem Jahr, letzten Jahr, da war Wackelkontakt, weiß ich nicht, von vorne bis hinten, Wackelkontakt war wirklich der absolute Superhit. Und ich habe nie gewusst, eigentlich, wer dieses Lied macht. Und habe mir immer nur gedacht, wer auch immer dieses Lied macht, von dem wird man nie mehr was hören. Das ist bestimmt irgend so eine Flitzpiepe, die Glück hatte, diesen einen Song zu machen. Ich sag's jetzt bewusst.
Genauso so, wie wir es auch immer vorhaben.
So wie es, unser Traum, Martin, mein Traum ist mal so ein Ballermann zu machen. Irgendwann schaffen wir das.
Ganz einfach.
Nein, aber, und dann, als ich jetzt gehört habe, ne, dass der aktuelle Single, Großstadt, jetzt musst du mir einmal sagen, wie man Eumara, wie spricht man ihn eigentlich richtig aus?
Zweiteres. Ich habe ihn auch die ganze Zeit Eumara genannt, ja, Eumara. Aber der Eumara, das heißt quasi, wie ich es verstanden habe, der Alm, der Dude von der Alm so
wie,
übersetzt.
Wie kam es bitteschön zu dieser Kombination zwischen...
Der Almvorsteher ist das eigentlich.
Skurril, oder? Ist erstmal skurril.
Krass.
Denn ich finde es geil, weil es so skurril ist, finde ich es einfach total geil. Weil ich finde, dass wir gerade in keiner Zeit leben, wo man die ganze Zeit Safe Zone machen kann und macht das, was irgendwie schon die ganze Zeit lief, das ist scheiße. Es muss ein bisschen komisch und weird sein und die Nummer, dass ich da jetzt irgendwie auch, ich singe ja bayerisch im Refrain, ist ja so absurd, das kann einfach nur geil sein. ich muss gestehen, dass ich diesen Wackelkontakt-Song beim ersten Mal hören, dachte ich so, was ist denn das für eine Scheiße? What the fuck, das geht jetzt ab. Und dann habe ich den aber übers Jahr einfach so oft gehört und dann beim Après-Ski auch irgendwie, keine Ahnung, lief der ja 20 Mal pro Stunde, dass ich mit so einem heftigen Ohrwurm morgens aufgewacht bin. Ich mir den Song 3-mal freiwillig reingezogen habe. Ich dachte so, ich muss diesem Dude jetzt schreiben und Props geben, was der da für einen Geniestreich abgeliefert hat. Weil an diesem Song, der fällt ja auch wahnsinnig auf. Das war der größte, mit Abstand der größte des Jahres.
Ja, heftig.
Hey, super special, die Idee, dieser Humor, welches Möbelstück, da muss man erstmal drauf kommen und dann mit dieser Strophe, die so leicht rappig ist, dann mit dem Bayerischen, ist einfach so geil, mit diesem Gaga-Based, was dann reinkommt, dass ich ihm geschrieben habe, Alter, Bro, das ist ein Geniestreich, der Song. Du singst es auch geil, alles daran ist geil. Und dann hat er auch nett geantwortet und dann war ich irgendwie auf dem Heimweg von diesem Skiurlaub und dachte mir schon so, ey, fuck, auf irgend so ein Hip-Hop-Feature, was alle machen, um noch ein paar Streams abzugreifen, weil es nicht mehr läuft. Ich frage jetzt den Eumara, ob der Bock hat.
Das kam Feature, wirklich von
ich
dir.
Ich fand das wirklich geil. Ich habe Bock, mit dem mal einen Song zu schreiben. Das muss bestimmt witzig werden. Und dann haben wir irgendwie 8 Wochen später geschrieben in Berlin. Und der erste Song, der entstanden ist, war dann direkt der Großstadt-Song. Er hat quasi in der ersten Strophe seine Beobachtungen aufgeschrieben, ne? Er kam da vom Tegernsee, sitzt da oben im Hipster Paradise in Berlin, guckt so um sich rum und findet es erstmal kacke, aber denkt sich danach so, warum nicht mal hier eine Wohnung schießen, ist auch ganz geil in der Großstadt. Und mir geht's ja oft so, dass ich denke, boah, Alter, es geht mir alles so auf den Keks, ich gehe hier raus, laut, Lärm, überall Veranstaltungen, ich weiß gar nicht wohin mit mir, weil ich Bock auf alles hab, dass ich gar nicht zur Ruhe komme. Ich bin natürlich schon jemand, der nicht so gut zur Ruhe kommen kann. Ich müsste vielleicht mal an Tegernsee und da mal irgendwie ein halbes Jahr ein Yoga-Retreat machen. Und wir hatten halt direkt so ein geiles Thema, wo irgendwie unsere beiden Welten perfekt zusammenkommen. Und ich fand es erstmal krass. Ich wusste ja auch nicht, schreibt der selber, wie läuft das alles? Mhm. Der ist so ein tierischer Songwriter. Der singt geil, der spielt unfassbar krass Gitarre. Also der zieht dir ein Eric Clapton-mäßiges Solo runter. Textet geil. Also ich war richtig geflasht von ihm als Wahnsinn. Typ. Auch super bodenständig. Und bin dann abends mit der Demo auf den Ohren zu meinem Hotelzimmer gelaufen, zu meinem Hotel. Und dachte mir, boah, die Nummer ist so geil, ey. Das hatte ich lange nicht mehr. Hab sie 10-mal hintereinander angehört, dachte, was eine geile Scheiße, dass so ein Song entstanden ist, aus so einer Schnapsidee. Wirklich, ich war ja noch halb besoffen, als ich da auf die Idee kam, dem zu schreiben. Und dachte mir, aber das sind so schicksalshafte Sachen. Auch 18 Millionen, wenn sie tanzt, die Nummer. So Songs, wo man denkt, hey, wie ist denn das jetzt entstanden? Und auch Songs, wo man erstmal denkt, was ist denn das Weirdes? Und weil, wenn ich das Leuten gezeigt habe, ich habe es meinem Bruder geschickt, da war so, hey, ist das ein Witz? Meinst du das ernst? Also wollt ihr Ballermann oder was ist das? Und das ist aber gut. Das ist gut, wenn es auffällt. Und ich liebe das Lied. Ja, und ich cool, bin gespannt, was geht. Keine Ahnung, ob es ein Hit wird oder nicht. Aber ich glaube, der wird seine Zuhörerschaft finden irgendwie.
Ja, das ist, glaube ich, das, was du gerade wieder beschreibst. Dieses, wenn man mal den Druck rausnimmt, dann können da auch wirklich gute Sachen entstehen, wenn man nicht immer so getrieben ist, wir müssen jetzt das nächste große Ding rausbringen, wir müssen. Ja. Sondern man macht mal auch mal wieder das, was man eigentlich vielleicht selber will. Und das dann intuitiv einfach laufen zu lassen und dass dann sowas entsteht. Das, was du aber gerade gesagt hast, da kommen ja zwei Welten treffen da ja eigentlich aufeinander. Also wenn ihr in Berlin euch trefft und euch dann da einschließt und sagt, so, wir machen jetzt mal was zusammen, muss man sich da erstmal abtasten oder ist dann, merkt man einfach, das passt und wir gehen hier den gleichen Weg?
Ja, sehr wie bei uns gerade in einem Podcast, die ersten 5 Minuten muss man erstmal ein bisschen warm werden miteinander. Deswegen gut, dass ihr auch diese Kennenlernfragen gemacht habt. Aber man checkt ja schon mal direkt, sind die mir sympathisch oder nicht? Das weiß ich mittlerweile innerhalb von 30 Sekunden eigentlich, ne? Weil mein Beruf ja auch daraus besteht, die ganze Zeit mit Leuten abzuhängen und zu socializen. Und ich weiß, dass er da um die Ecke kam. Und ich habe den gesehen und dachte, ach, das ist ein geiler Typ. Mit dem werde ich auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Nicht so ein abgehobener Vogel, sondern einer vom Dorf. So, ich bin auch einer vom Dorf. Ich habe 22 Jahre lang einfach in einem kleinen Dörfchen gewohnt, in Busenbach. Und wir sind vom selben Schlag, haben uns direkt verstanden und hatten auch eine übelst geile Zeit. Wir haben in 3 Tagen 4 Songs geschrieben. Also sind auch noch 1-2 andere ganz geile Songs.
Das war einfach so ein
Das war so. Alter, wir haben jetzt so eine bayerische EP rumliegen, so, what the fuck, was ist hier gerade passiert? Und nee, aber das Schöne, was du auch eben gesagt hast, das kam halt wirklich so ganz komplett aus mir heraus. Ich habe mit niemand anderen gequatscht, da gab's keinen Strategy Call mit einem krassen Plattenfirma-Chef, der meinte, ey, wir müssen jetzt mit dem, weil der jetzt gerade voll diesen Hit hat, sondern ich hatte da einfach Bock drauf und da kriegt man eigentlich immer bessere Antennen für. Also da muss ich schon sagen, meine Mucke, ich habe meine Songs immer gerne rausgehauen. Ich habe mich auf jede Single gefreut. Aber natürlich hat man dann mal mit dem und dem geschrieben, wenn man dachte, ja, jetzt brauchen wir irgendwie so ein Ding, wo man schon merkt, so, irgendwie ist das doch nicht komplett mein Ding. Was mache ich hier eigentlich? Und das checken die Leute auch immer. Vor allem, man muss ja dieses ganze Social-Media-Zeug auch mittlerweile bedienen. Ja. Du bist ja mittlerweile zu 50% bin ich Influencer, weil sonst kein Schwein mehr mitkriegt, was ich überhaupt musikalisch mache. Dass man da irgendwo, ich sag mal, den Hampelmann bei Social Media machen muss. Und das macht mir auch keinen Spaß, wenn ich das Gefühl habe, das ist gerade was, wo ich mich verbiegen muss. Mhm, ja. Und mit Eumara war man dann in München 2 Tage und hatten so eine geile Zeit, auch beim Social Media Trip. Ich dachte, ey, das ist alles, das ist richtig geil. Selbst Social Media macht hier gerade Spaß, weil dieser Song einfach witzig ist. Wir haben den Leuten auf der Straße vorgespielt, wir haben Straßenmusik gemacht, wir sind in die U-Bahn reingelaufen, haben dafür Leute dieses Lied gespielt, sind allen tierisch auf die Nerven gegangen, aber es war eine richtig gute Zeit.
Wenn du sagst, das ist so, dass bei 80 Millionen und wenn sie tanzt, war das auch so? Dieses so ein bisschen das Zufällige. Was war denn da der Zufalls? Also bei 80 Millionen war es die EM? Oder wo war da der quasi der in Anführungszeichen Brandbeschleuniger für die Songs?
Die Entstehung war schon so ein Riesenzufall. Okay. Ich habe den Song mit zum Teil mit Ali Zukowski geschrieben. Also wir haben zu viert geschrieben und Ali war einer der Songwriter. Und ich kannte den schon von Ibi 2-3 Jahre zuvor, aber der war dann in der Zeit, als wir uns also vom Kennenlernen bis halt dann zum 18 Millionen Songwriting ist der voll durch die Decke gegangen, hatte den ESC gewonnen und mein Manager meinte, ey, frag doch nochmal Ali, ob der schreiben will. Und ich so, nee, der hat doch keinen Bock mehr, der schreibt jetzt mit den Großen, warum soll der mit so einem Newcomer wie mir? Und mein Manager Lars war dann so, Alter, Max, jetzt schreib den, was hast du zu verlieren? So, worst case, er sagt ab so. Und ich dann, ich weiß noch, wir sind irgendwie über den Zebrastreifen in Hamburg gelaufen, ich schreibe die SMS, voll genervt, ja, okay, Alias Bock nochmal zu schreiben. Und er so, ja klar, lass in Berlin treffen, so. Und dann haben wir uns getroffen, auch mit zwei anderen. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf irgendwie Sessions, weil ich hatte schon 50 Songs geschrieben und war mir schon sicher, alles ist rausgeschrieben, da wird nichts mehr Gutes entstehen. An diesem Tag ist bei 35 Grad in Berlin am 31. August 2015 dieser Song entstanden. Ich habe mich am Anfang total dagegen gewehrt. Ich war so, oh, das ist zu schlageres, zu poppig, ich will das nicht. Und eigentlich war so, ey, Max, lass mal dranbleiben. Lass das mal fertig machen, das Ding. Wir können es immer noch in die Tonne klatschen.
Ich muss da einmal nachhaken. Darf ich einmal nachhaken, ja, Max? Weil ich gerade die Toten-Hosen-Doku geguckt habe, wo die im Studio waren. Und im Grunde geht die ganze 90-Minuten-Doku darüber, wie im Studio ein Hosensong entsteht. Das fand ich super spannend. Und ist das, also, als ihr euch getroffen habt, gab es da eine Grundidee für diesen Song im Kopf? Oder wie entsteht denn dann so ein Lied? Dann sitzt da einer und sagt, lass mal was mit einer Zahl machen. Welche ist cool? 40, nee, ist doof. 6-7 gab es noch nicht, also machen wir 80. 80, cool. 80 Millionen ist eine, ja, passt. Ah, irgendwas Schmissiges. Also wie entsteht denn so ein
Bewerbung schreiben, Max. Anfang in die Branche.
Ja, genau. Nee, sag mal, also, finde ich total spannend.
Ist auch eine gute Frage. Also man trifft sich erstmal und hat eigentlich keinen Plan, was an dem Tag entsteht.
Das gibt's
also
vielleicht doch nicht.
Und dann? Also kann sein, dass ich lese gerade ein Buch über was weiß ich was, es hat ein cooles Thema und dann gebe ich das so rein in die Runde und sage, Leute, ich habe die Idee oder ich habe gerade das mentale Problem oder ich vergleiche mich die ganze Zeit oder ich finde keine Ruhe, ich bin nie am richtigen Ort. Ist das ein Thema für einen Song? Und ich habe diese Sprachmemo. Wollt ihr mal diese Sprachmemo hören? Hier 100 Sachen. Mhm. Ah ja, finden wir alle scheiße. Mhm. Okay, ja, dann lass mal von Scratch anfangen. Und hat mich Ali gefragt, hast du schon einen Liebessong für die Platte? Und ich so, ja, ich habe schon einen geschrieben, weil ich war damals in einer Beziehung und war sehr happy mit. Und war dann so, ich brauche ja keinen zweiten. Ich muss mich ja nicht irgendwie doppeln. Und er so, ich weiß nicht, immer noch, was er gesagt hat, ja, Love-Songs kann man nie Love-Songs kann man nie ausreichend haben. Ich so, boah, echt, ohne Scheiß. Dann haben wir irgendwie angefangen zu schreiben. Er geht auf die Toilette, kommt zurück, sagt, Leute, ich habe eine Idee, wie wäre es, wir schreiben einen Song über die Bevölkerungsanzahl Deutschlands. Weil er
auf dem Klo?
Er ging auf dem Weg zum Klo an zwei Produzenten vorbei, die gerade einen Kaffee getrunken haben in der Mittagspause und so einen random Talk hatten. Und er hat quasi, als er in die Klotür reinging, noch so mitgenommen, ja, und Deutschland hat ja 18 Millionen Menschen. Hat dann einer von den Produzenten gesagt. So, weil die ein random Gespräch hatten. Und er so, geiler Songtitel, 80 Millionen. Und dann haben wir angefangen, dieses Lied zu schreiben. Also hätten die Jungs sich über was anderes unterhalten, über Wiesel oder Meerschweine, würde das Lied jetzt Meerschweine heißen. Aber ja, also was für ein random Zufall.
Ja, Wahnsinn.
So viele Zufälle. Das Lied geht ja auch noch über Zufälle. Wahnsinn. Und dass mich auch, wie gesagt, dann Ali nochmal abgeholt hat. Ich war kurz davor zu sagen, bitte lass was ganz Neues machen, weil mir ist das gerade zu poppig, zu schlageresk. Vorher waren die ganzen Lieder, ich hatte ein bisschen mehr, hatten so einen Indie-Touch. Dann haben wir das Ding fertig geschrieben und es hieß witzigerweise erst 40 Millionen. Ich erkläre euch den Gedankengang. Ich stehe ja nicht auf Männer, also die Hälfte halbiert, 40 Millionen Frauen, also 40 Millionen. Haben wir das an alle geschickt und dann waren sie, geiler Song, mein Management, aber warum 40 Millionen? Macht halt so gar keinen Sinn. Und dann bin ich nochmal ins Studio gegangen am nächsten Tag und habe einfach nur noch 80 gesungen.
Aber gibt es da so den einen Rudelsführer, nenne ich ihn mal, der das dann so durchdrückt und vorgibt? Also muss es immer den einen, weil du hast selbst gesagt, du hast gewackelt, du hättest es dann gar nicht so unbedingt mehr gemacht. Dann sagt aber Ali, vertrau mir mal, wir machen den. Hätte der gesagt, nee, hast recht, irgendwie fühle ich es auch gerade nicht so. Das ist für mich immer so die große Frage bei diesen Sessions. Wer ist dann am Ende der Gefühlsmensch? Der das Ding irgendwie, wenn ihr das zu viert schreibt und drei sagen, nee, scheiße, dann sagt Ali, nee, lass mal dranbleiben. Alle anderen sagen, okay, wir vertrauen dir und dann wird das eine Bombe.
Ja, also variiert manchmal. Es gab Sessions, wo ich dann total an eine Idee geglaubt habe und andere meinen, lass mal was anderes machen. Ich so, nee, Leute, der Chorus, das ist ultra geil. Bitte lass mal dranbleiben. Das ist ja einfach Geschmackssache, ne? Hast eine Idee, die dich gerade geschmacklich oder die dann schon ein bisschen weiter von einem weg ist, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, wie wenn du in eine Boutique gehst und deine dein dein Mädel gibt dir eine weiße Hose oder eine Oversize-Hose, ziehst dir erstmal an, denkst, was für eine Scheiße ist denn das? Und nach 3 Tagen willst du keine andere Hose mehr anziehen. Denke, wie könnte ich jemals so enge Röhren-Jeans anziehen?
Krass.
Er war halt der Dude, der meinte, ey, lass mal dranbleiben. Und die anderen waren auch so, ja, lass mal dranbleiben. Hätten die aber alle gesagt, no, dann hätten wir das Ding halt, dann gäbe es dieses Leben nicht. Dann wäre alles, dann hätte es zwar schon, wenn sie tanzt, hätte es dann gegeben, aber ich glaube, der hätte es allein, glaube ich, nicht die Durchschlagskraft gehabt, auch so ein Riesenhit zu werden. Ich glaube, die Rampe, die dann 18 Millionen für Wenn sie tanzt gebaut hatte, war perfekt. Erst ein großer Song, wo sich alle mit identifizieren könnten, dann ein persönlicher. Und der hat mich ja dann irgendwie auch ziemlich weit nach oben geschossen, auch die zweite Nummer. Aber das waren wirklich so viele random Zufälle. Deswegen habe ich es auch aufgemacht, wie bei dieser Eumara-Nummer. Oder auch Wenn sie tanzt, den wir irgendwie so in 4 Stunden geschrieben hatten. Da bin ich mit so einer klaren Idee in den Songwriting-Tag reingegangen. Und wir hatten davor schon 2 Tage super geile Songs geschrieben. Ich war so, ey, wenn jetzt noch was entsteht, das kann eigentlich nicht passieren. Wir können jetzt nicht noch einen guten Song schreiben, weil das so geil lief schon 2 Tage. Da meinte ich, ey Leute, das habe ich schon 1-2 Mal in Sessions gehabt, das Thema. Wir haben es noch nie hingekriegt. Ich habe Bock, einen Song über eine alleinerziehende Mutti zu schreiben. So bin ich auch aufgewachsen. Habt ihr Bock drauf? Mhm. Let's go. So. Und dann war danach Wenn sie tanzt geboren, so 4 Stunden. Ich weiß noch, der eine Kumpel meinte, ja, ich muss aber um 15:30 zur Bahn.
Das ist ja geil.
Okay. Ja, cool. Dann lass das bis dahin. Und dann haben wir um 12:30 Uhr angefangen. Es sind nur 3 Stunden. Vielleicht war es auch 6, es waren 3 bis 4 Stunden, haben wir diesen Banger fertig gehabt. War dann auch so, ja, netter Song, lass noch einen schreiben. Also war so, ja, weiß man ja nicht. Mhm. Man weiß ja nie, ob das ein Hit ist oder nicht. Mhm. Never.
Ja. Ich möchte dem mal einmal beipflichten, weil ich habe auch sehr lange... Ja, jetzt würde ich es Geschmacksverirrung nennen. Arndt hat mich lange Zeit sehr enge Jeans getragen, die am besten noch so ein bisschen hochgekrempelt, auch im Winter, und keiner hat mich aufgehalten, weil ich dachte, das ist cool.
Martin, du warst immer für uns der Bestgekleidete. Du warst so ein Typ, immer, bist du immer noch. Nein. Wenn du was trägst, sagen alle, boah, sieht der gut aus. Egal, was du trägst. Ja. So, ist so. Deswegen.
Ich sehe mich tatsächlich, Max, muss ich einmal das Kompliment an dich weitergeben. Deine aktuelle Bühnenkleidung fühle ich zu 1000%. Ich trage genau dasselbe, weil meine Freundin, vielen, vielen Dank dafür, mich zu den weiten Hosen transportiert hat, die ich zu Hause anprobiert habe und ihren Vogel gezeigt habe. Wie ich das, also wie diese enge Röhrenjeans an, dass du das zugelassen hast, ist eigentlich strafbar. Aber ich trage jetzt auch weite Hosen. Deswegen das, was du gerade angesprochen hast, fühle ich zu 100%.
So. Ich mache jetzt mal von der Style, gehe ich jetzt mal zur Journalismuspolizei. Ich bin ja der Mann für den journalistisch sauberen Aufbau hier unseres Podcasts. Und wie jedes journalistische Stück braucht ein Podcast auch eine Klammer. Und deswegen, Max, du hast gerade schon gesagt, dass dir unsere Einstiegsfragen so gefallen haben. Ihr werdet gleich verstehen, worauf ich hinaus will. Bisschen schlecht eingeleitet, ey, scheiße. Aber egal, auf jeden Fall machen wir jetzt zum Ende hin. Ich wecke euch nochmal auf. Zum Ende hin, du antwortest spontan, wir hauen dir, und ich glaube, auch da kriegen wir nochmal ganz schnell einen Überblick, wer ist Max Giesinger. Wir hauen dir Begriffe und du antwortest bitte ganz spontan. Okay? Mhm. Klassisch Schnellschuss.
Ja. Okay.
Erstes Wort ist die Pause.
Abenteuer, Spontanität.
Applaus.
Soll ich nur so einzelne Worte sagen?
Oder du kannst auch einen ganzen Satz sagen, sonst denken die Leute irgendwann, wenn sie reinhören, irgendwie, da ist so abgehackt, irgendwie scheiße, der Empfang ist schlecht. Also mach doch einen ganzen Satz.
Ganzer Satz wäre ganz gut, ne?
Applaus. Das kann ich auch nicht.
Ich unterschätze oft, wie sehr ich das doch brauche, wie glücklich mich das macht.
Ja. Dann passt dazu Stille.
Stille lerne ich gerade besser auszuhalten. Ich war auch so einer, ich konnte mit Freunden, wenn da Stille war, war das erstmal für mich immer so, ist jetzt hier irgendwas gerade weird, muss ich hier die Stille füllen? Und ich übe gerade sehr einfach, also dass es auch mal okay ist, einfach die Schnauze zu halten. Und dass es total gut ist, sich zu entspannen. Und da habe ich jetzt auch gelernt, weil ich dachte immer, ich muss auch privat immer der Entertainer sein, der gute Stimmung unter die Leute bringt, dass man einfach kurz fragen kann, das habe ich gestern gemacht, Leute, habt ihr gerade ein Problem damit, wenn ich jetzt hier einfach liege und vielleicht sogar wegdöse, wir hatten gestern so einen Pizzaabend, wenn ich mich einfach hier entspanne und nichts mache und die so, nee, doch geil, ist doch viel anstrengender, wenn du jetzt einen Hampelmann machst. Ich so, ja, geil, Alter, da habe ich einfach 20 Minuten gepennt da vor allem, war schon am Schnarchen, war voll gut.
Ja, wir sind immer sympathischer, leider kommen wir echt zum Ende, aber ich bin dran. Hamburg,
meine Perle, seit 11 Jahren schon. Finde es total geil hier. Hat jetzt tatsächlich ein bisschen Struggle, weil ich mich von meiner geliebten Schanze gelöst habe, wo ich fast schon kommunenmäßig in einem Haus gewohnt habe, wo auch mein bester Kumpel neben mir wohnte, mein Gitarrist über mir, ein Haus weiter, mein Management. Aber ich dachte mir, ich muss mir irgendwann mal so ein Upgrade gönnen und komme jetzt hier in der neuen Ecke an, aber hab schon gemerkt, dass ich kein großer Fan von zu dollen Veränderungen bin. Das war, also ich brauche sehr lang, um mich an neue Sachen wieder anzupassen. Und die alte Ecke, na, da kannte ich jeden Kaffeeladen hier, mein Lieblings-Nepalese, der mich grüßt, war so, ja, hier, servus, 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 bunter Hund. Und jetzt wohne ich in einer Ecke, die so ein bisschen anonymer ist. Und da hatte ich dann erstmal brauchte ich ein bisschen Zeit, mich anzupassen. Jetzt finde ich es aber sehr geil, dass ich hier in meiner Wohnung die absolute Ruhe habe und 5 Minuten auf die Schanze fahre und dann ist da Halligalli.
Passt ganz gut. Zu Hause?
Zu Hause? Ja, ich bin sehr selten zu Hause.
Ja, was ist denn? Also das heißt, für dich ist zu Hause nicht das, wo du jetzt bist, dein Zuhause, sondern Karlsruhe?
Also doch, Karlsruhe, Hamburg, München, teilweise Berlin. Eigentlich die Orte, wo ich gute Freunde habe.
Okay.
Das macht für mich immer alles aus. Ne? Ist ja Klassiker. Das ist ein langweiliger Kalenderspruch. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind und so. Aber es kann ja niemand mehr hören. So. Also würde ich mir wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie auf den Arsch tätowieren. Aber
Martin hat das.
Ist ich schon so. Das. Ich brauche, du hast das, ne?
Ja, ich habe das.
Leider nicht auf der Stirn, das wäre gut. ja, aber finde ich, ist für mich ein Riesending. Ich bin einfach ein Social Dude. Ich mag es auch nicht unbedingt so wahnsinnig gern, zu lange alleine zu sein. Mal so 1-2 Tage geht, aber dann habe ich schon Bock auf Leute. Und mit den richtigen Menschen an meiner Seite lädt es auch krass meine Energien auf. Da, wo man sich nicht anstrengen muss. Ne? Du merkst ja immer direkt, sind es Menschen, boah, das war jetzt 2 Stunden, das hat mir jetzt so die Energie abgezogen. Jetzt müssen wir am liebsten schlafen und so. Mit den Leuten, da muss man ein bisschen gucken, dass man nicht so viele von denen im Freundeskreis hat. Ne? Aber sonst gibt mir das wahnsinnig viel, einfach mit Leuten abzuhängen. Und zu Hause kann ich auch genauso gut irgendwie in Lissabon haben, als auch hier in Hamburg.
Glück.
Glück. Kein permanenter Zustand, sondern ein Zustand, für den man immer arbeiten muss. Also ich bin immer am glücklichsten, wenn ich irgendwas geschafft habe. Ich bin nicht einfach nur glücklich, wenn ich jetzt rumsitze und nichts tue, sondern nach dem Sport, nachdem ich einen geilen Song ausgebracht habe, nachdem ich tatsächlich auch irgendwas geleistet habe und ich das Gefühl habe, so, ich verdiene mir das Glück gerade. Man muss meistens immer erstmal durch was Unangenehmes gehen, um dann Glück zu spüren. Also ich finde zum Beispiel auch Urlaub, wenn man in Urlaub fährt und eigentlich so merkt, eigentlich brauche ich gar keinen Urlaub, dann kann ich den Urlaub auch nie so genießen. Aber ich finde es total geil, richtig K.O. in Urlaub zu fahren. So, boah, das habe ich hier 6 Wochen getourt und bin so richtig so, oh, und jetzt am Strand, das habe ich mir jetzt verdient. Mhm. Aber ich habe eine Zeit lang nach dieser Phase, wo es so anstrengend war, war ich schon fast so, okay, ich habe zu viel Urlaub gemacht. Und dann saß ich, ja, das ist wieder so ein Strand, ein Wasserfall, immer so random Gespräche mit so Backpackern über, ja, was hast du die letzten 3 Tage gemacht? Mir ist scheißegal, Alter. Nee, und ich muss auch immer sowas machen, wo man da, also auch Glück ist für mich auch oft so Challenge, Gewinn, Beachvolleyball, Schach, Sport, Wettstreit, Wettkampf, da liegt für mich auch viel, ganz, ganz viel Glück begraben. Ich kann auch nie verstehen, wenn man mit Leuten irgendwie Gesellschaftsspiele macht und die haben da keinen Bock oder die wollen nicht gewinnen. Das regt mich tierisch auf.
Ja, später
kann man auch
mal zu. Ja, Martin und ich sind ja lange befreundet und wir haben, also sowohl wir beide als auch, wir haben noch einige Jungs bei uns im Freundeskreis. Das ist die pure Challenge. Ne? Egal, was man macht, aber egal, was man macht, da kann auch aus den kleinsten Kleinigkeiten entsteht eine Challenge. Das macht halt mega Bock.
Das ist geil.
Das finde ich total
geil. Ich kriege zu Hause hier einen Anschiss, wenn wir Skippo spielen. 1-1.
Okay.
Und ich habe noch nie verloren.
Natürlich
ich habe
wirklich nicht.
Noch nie verloren.
Na klar.
Ich habe noch nie verloren.
Das sagt Martin bei allem.
Irgendwie passiert. Ich weiß nicht, wieso. Und dann will ich sofort eine Revanche haben, weil ich kann, das kann auf gar keinen Fall. Und wenn ich dann höre, nein, wir haben doch jetzt einmal gespielt, das muss reichen. Dann kann es sein, dass auch mal die Karten das Wohnzimmer besichtigen. Und ich brauche eine Revanche. Ich kann keine Niederlage stehen lassen. Ich kann das auch nicht. Wieso? Wir haben doch jetzt genug gespielt. Es fängt doch gerade jetzt erst an. Das verstehe ich nicht. Ja. Genauso. Beim Tennis habe ich auch noch nie verloren. Ich habe beim Paddle noch nicht verloren. Ich habe bei keinem einzigen
Match verloren. Der schlimmste Lügner. Aber na gut, okay, lassen wir ihn.
Gegner, die irgendwie.
Martin, mein Sound ist schlecht. Ich höre dich gerade nicht mehr. Max, wir kommen jetzt zum Abschluss. Und zwar.
Aber ich habe einen. Max, dein Lieblingsbrettspiel?
Schach. Mit weitem Abstand. Also, was ich da in den letzten 3-4 Jahren an Zeit investiert habe. Morgens auf dem Klo. Also, mein Klogang hat sich von einer Zeit lang vervierfacht, weil ich dann erstmal noch so 10-13 Minuten Games mache, ich bin schon längst fertig, aber muss noch eine Zeit, dann verliere ich auch mal und dann muss ich direkt noch eins machen, bis ich dann gewonnen habe. Dann mache ich so Chess, Puzzles, Strategy Zeug und einfach spielen, ey. Und danach kommt dann Risiko direkt. Schön hier einen Klick ziehen, ne?
Ja.
Auf dem Brett, da geht das. Aber was ich da so schön dran finde, das ist, man ist da wieder so junge.
Ja.
Also so richtig Spielkind und das müssen wir uns, vielleicht auch gerade wir Männer, müssen uns das irgendwie beibehalten, dass man das nicht verliert, das Leben nicht so ernst, jetzt muss ich ja das und das und das spielen. Tischtennis, das, ja. Das, alle, wo man merkt, da habe ich jetzt Bock dran, auch mal Scheiße labern. Keine Ahnung, wie früher in der Schule, dass man sich das so beibehält, dass man nicht zu erwachsen wird in ein paar Bereichen, finde ich wichtig.
Ich finde.
Aber kannst du denn verlieren beim Brettspiel oder bei Spielen generell, Tennis, Paddle, Tischtennis?
Nee, also bei so Schlägersportarten gar nicht cool, wenn ich darf. Also bin ich sehr, sehr ehrgeizig. Beachvolleyball, also da gab es auch schon mal komische Vibes, wenn dann so Leute, ich weiß nicht, ob ihr das im Urlaub kennt. Das ist eine sehr unsympathische Geschichte. Dann spielen da Leute, die ganz gut spielen können. Man hat eine richtig gute Zeit. Und dann fragen so zwei Leute, die haben auch noch nie einen Ball angefasst. Es gibt auch Menschen, die haben in der Kindheit nie mit dem Ball gespielt, können das einfach nicht koordinieren. Und dann sagt man nett so, ja, dann kommt dazu, spielt mal mit. Und in dem Moment fliegt das Spiel auseinander, die kriegen einen Ball, geht an den Stirn, Ball geht an die Brust. Und so, hey, sorry, wir hatten gerade echt eine mega gute Zeit. Es macht einfach gar keinen Spaß. Ich muss jetzt gehen, ich kann es nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr. Und da habe ich schon mal jemand im Urlaub vom Platz verwiesen, tatsächlich. Und da wollte mir jemand, also ich gab wirklich was auf die Fresse. Es war kurz vor Schlägerei. Aber es war einfach so obvious, dass das nicht cool war, dass man einfach, das macht jetzt keinen Spaß. Aber da bin ich dann, also ich habe jetzt auch gelernt, okay, ich ziehe mich raus, das ist Urlaub, dann gehe ich jetzt, okay, ich gehe jetzt ins Gym oder mach Sauna, dann macht ihr euer Spiel hier, wo man die ganze Zeit einen Ball an den Kopf kriegt oder an den Arm. Ich will es nicht.
Dass sie das auch nicht selber merken, dass sie dann ganz obvious stören, dass die dann noch so Spaß haben beim Mitspielen.
Wo alle das anderen verstehe ich nicht. Wie kann dir das gerade Spaß machen, wenn du keinen Ball einfach nur zurücklegst oder du siehst, das, wie kannst du es gerade nicht selber checken? Ja, ich lasse die Jungs da spielen und die Jungs und Mädels, dass ich dann was sagen musste. Das geht doch nicht.
Das geht nicht. So, wie kriegen wir jetzt den Dreh, Martin? Wir sind leider am Ende mit unserer Zeit, lieber Max. Das hat großen Spaß gemacht mit dir.
Ja, war geil.
Mein Zitat des Tages ist auf jeden Fall, Schach hat meine Zeit auf dem Klo vervierfacht. Das würde ich auch so, also das finde ich schon, also das ist so, das gehen wir direkt an Gala Bunte und so.
Ja, da freuen wir
also nein, unsere Abschlussfrage ist immer, und die stelle ich dir jetzt auch noch, was ist denn das erste Mal in Zukunft, auf das du dich jetzt freust? Also jetzt und bitte nicht die naheliegende Auszeit.
Das erste Mal was Neues erleben.
Ja.
Was
in Zukunft. Auf welches erste Mal in Zukunft freust du dich?
Wir sind auf einem Segelschiff im August und auf dem spielen wir ein Konzert und es sind irgendwie nur 20 Kabinen, also ich glaube insgesamt 40 Leute und wir fahren da 5-6 Tage mit rum und ich liebe auf dem Meer sein, das finde ich absolut das Allergeilste. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt auch mithelfen kann, so ein bisschen so ein kleiner Matrose sein, so nebenher. Aber das finde ich richtig geil. Ich war noch nie auf dem Segelschiff. Boah. Ich hoffe, das sind coole Leute, ne? Weil wenn da irgendwie anstrengende Menschen sind, da kannst du ja nicht fliehen. Da sieht man sich ja die ganze
Hauptsache,
Zeit.
Hauptsache, du spielst nicht mit denen.
Ich habe schon Außer kein Beachvolleyball. Das wäre schwierig.
Beachvolleyball.
Außer die können das ordentlich.
Ja, oder jemand sagt, er kann total oder sie kann total gut Schach. Und dann musst du aber erstmal die Regeln erklären.
Auch gefährlich. So. Stell dir mal vor, genau, dann freust du dich auf so eine Schachrunde und merkst schon nach dem zweiten Zug, ei.
Oh, nee.
Das wird aber nichts.
Nee. Wenn mich auch so Leute fragen, ich spiele auch sehr gerne Tischtennis und ein Kumpel hat gefragt, ey, wir können ja auch mal Tischtennis spielen, so hast du Bock drauf. Und ich so, ja. Aber wie gut spielst du denn? Also kannst du das ein bisschen? Weil ich habe da wirklich keine gute Zeit, wenn das keinen Spaß macht. Ich muss ja gechallenged werden.
Es ist die entscheidende Vorabfrage. Wenn wirklich jemand, wollen wir mal Tennis spielen oder wollen wir mal Paddle spielen oder wollen wir mal Tischtennis spielen? Es ist mittlerweile die alles entscheidende Vorabfrage. Ja, aber denkst du denn, du kannst das aber spielen? Aber also spielst du auch?
Das klingt doch jetzt, es klingt schon auch hart überheblich. So.
Ja, wahnsinnig überheblich.
Nein, aber ich will doch vorselektieren. Das ist doch meine Zeit auch.
Ja, schon. Als wäre man selber der Pro. Aber es geht für mich nur um den sportlichen, also dass die Person Drive hat und Bock hat, den Ball hinterher zu rennen. So, sie soll am liebsten auch gewinnen wollen. Und so ein kleines Talent für einen Sport. Die muss ja nicht krass gut spielen, wenn die kein Ballgefühl hat, dass der Ball die ganze Zeit rum, diese, ja, Alter, jetzt hätte ich auch zwei Stunden irgendwie auf dem Klo Schach spielen können, bevor jetzt hier die Bälle hier kreuz und quer fallen. Das macht ja wirklich gar keinen Spaß. So,
das
so
meine ist ich. Mein. Oder auch, dass beim Tennis der Ball nicht zweimal aufkommen darf und du mit jemandem spielst, der dann zweimal auf und dann sagt, ach so, ich dachte, ich wusste gar nicht, wie das geht. So, das will ich damit.
Basic.
Alle anderen sind herzlich willkommen, gegen mich anzutreten. So, Dankeschön.
Und zu verlieren natürlich, Martin. Danke. Vielen Dank, Max. Das hat großen Spaß gemacht. Euch da draußen eine gute Zeit. Und
ebenso.
Macht's gut.
Danke, danke.
Großer Spaß, Jungs. Macht's gut. Bis bald mal wieder.
Ciao, ciao.
Auf dem Tennisplatz. Ciao.